China hat einfach die besten Ingenieure, die tiefste Bank an Ingenieuren. Das ist einfach unglaublich, was da abgeht. Gleichzeitig hat China aber auch im Grunde genommen den Irrsinn, kann man fast sagen, Social Engineering zu machen. Sich im Grunde genommen zu glauben, man könnte als Politbüro jetzt die Gesellschaft planen. Und da ist im Grunde genommen Elon Musk wieder gefragt, und das gucken sich die Chinesen auch genau an. Der ideale Platz eigentlich für diese Datencenter ist das Weltall. Ja. Dort ist es schön kühl, hat man viel Platz, man hat unendlich viel Energie, Sonnenenergie natürlich.
Was sollten die Menschen jetzt lernen von China, um nicht den Anschluss zu verlieren?
Die Chinesen sind aber immer wieder gut vorbereitet und haben dann in der Tat Trump die Schranken gewiesen.
Oftmals heißt es dann ja schnell plump, ja, das ist ja aber unempathisch, oder ich würde nicht in ein Altersheim wollen, in dem alles von Robotern betrieben wird, aber die Alternative schlicht, dass es gar keine Menschen mehr gibt, die da helfen.
Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass in 4-5 Jahren unter Umständen chinesische Roboter haben, die sich bei unseren Altersheimen dann zu Hause fühlen. Dann habe ich also festgestellt, dass im Grunde genommen irgendeiner dort mit Absicht diesen Brief den Medien zugespielt hat. Ich wurde dann einzitiert vom Staatsrat. Ich habe meiner Frau gesagt, pass auf, wenn ich nun künftig wieder da bin, dann ruf mal die deutsche Botschafterin an.
Jörg, wenn man als Außenstehender heute auf China schaut, dann ist man ja schnell beeindruckt vom Fortschritt und der Innovationsgeschwindigkeit. Und ich bin selbst ehrlich gesagt in der Vorbereitung heute davon ausgegangen, dass ich gleich darüber spreche, wie schnell ja gerade alles geht. Vor allem im Bereich KI, humanoide Robotik, Energie, E-Autos und so weiter. Doch dann bin ich an einem Kommentar hängen geblieben vom Oxford Institute for Energy Studies. Und zwar sagen sie unter anderem, dass der heimische Markt für NEVs, also New Energy Vehicles, bei plus 3 Millionen gegenüber dem Vorjahr jetzt langsam zu stagnieren beginnt. Und vor allem die Branchenmarge ist von rund 4,3% 2024 auf 1,8% Dezember 2025 gefallen, sodass man nun eine Anti-Involutionskampagne fährt. Und das erklärt fast alles, worüber wir gleich noch sprechen werden. Jörg, Involution, das ist ja heute ein genuin chinesischer Begriff. Was genau bedeutet das?
Ja, also ich musste auch gleich mal nachgucken, was das bedeutet. Ich bin ja eigentlich hier wohne in Washington und des Englischen einigermaßen mächtig. Aber es gab einfach ein Tabu, und das hieß, man sagte nicht, dass es Overcapacity, also Überkapazitäten gibt. Ja, ich habe mich ja selbst damit 2009 schon beschäftigt, aber als EU-Kammerchef eine Studie rausgegeben über Überkapazitäten. Das bezog sich zumeist auf Stahl, Aluminium, Chemie und andere Sachen in der Upstream sozusagen, also im höheren Gewerbe. Und dann habe ich nochmal eine gemacht, und zwar 2016. Also China hatte Überkapazitäten 2009, das war die große Finanzkrise. Dann hat sich die Wirtschaft so schnell rausentwickelt, dass das im Grunde gar keine Überkapazität mehr gab. Und dann gab es wieder Überkapazitäten. 2016 habe ich einen Bericht gemacht, und ein Coach war ein ehemaliger Minister, der mir gesagt hat, Jörg, Überkapazitäten in China sind systemisch, und das musst du schreiben, dass alles, was wir planen, endet in Überkapazitäten. Ja, dann haben wir gesagt, das klingt ja ziemlich clever, und habe dann im März 2017 eine Studie rausgebracht über Made in China 2025, also alles im Namen der EU-Firmen. Wir sind ja dort 1800 Firmen gewesen in 9 Städten. Und dort habe ich gewarnt, das ist ja fast 9 Jahre her, dass in den Bereichen, in denen China sich jetzt 2025 plant, Überkapazitäten aufkommen werden. Und das waren dann im Grunde genommen Batterien, neue Energieautos, Solarpanels, Windturbinen und auch Basischemie. Ja. Und bums, jetzt sind wir genau da drin. Ja. Und das führt dann eben dazu, diese systemisch, dass im Grunde genommen, so hat der Minister mir das erklärt, eine Projektion ist, so und so viel wollen wir haben. Dann wird das mit Finanzen und mit Subventionen unterschoben. Die Ausländer werden fein rausgehalten. Und dann sagt er, ist das Problem, dass wir über 150.000 regionale, lokale, staatseigene Betriebe haben, 100 große, und die gehen nicht vom Acker. Das heißt also, die können im Grunde genommen als Zombie weiter existieren. Und deswegen sagt er, wir werden viel produzieren, aber kein Geld machen. Ja. Und wenn man sich überlegt, dass vor Covid wir 400 Automobilfirmen in China hatten, jetzt sind es 130 und gerade mal maximal 20 Geld machen, ist Überkapazität natürlich absolut ganz klar. Aber China wollte nicht Überkapazitäten zugeben, weil sie natürlich eine Handelsproblematik damit aufgebaut haben. Und deswegen haben sie dann eine Notbremse gezogen und haben gesagt, wir haben Inflationsprobleme, aber keine Überkapazitäten.
Ja, diese Involution, diese Überkapazität, die führen ja jetzt auch zu einem deflationären Szenario. Also so ist es ja tatsächlich offiziell jetzt auch in China. Und das ist für viele in der EU und in Deutschland ja kaum vorstellbar. Also was es wirklich bedeutet, in einem deflationären Szenario zu agieren. Was konkret sind die inländischen Implikationen? Ich will mit dir gleich auch nochmal darauf zu sprechen kommen, was bedeutet das für uns hier im Westen, aber vielleicht zunächst zu China. Was sind die inländischen Implikationen davon?
Also die Implikationen, so der Minister mir das 2016 ins Pflichtenheft geschrieben hat, sind einfach katastrophal. Ja, im Grunde genommen führt das dann dazu, dass keine richtigen Basisforschung mehr gemacht werden kann. Die Leute gehen im Grunde genommen kurze Wege. Das heißt also, da wird nicht mehr langfristig geplant. Es geht alles wahnsinnig schnell, typisch China. Aber im Grunde genommen schafft das eben auch wirklich keine Firmen, die jetzt ordentlich auch mal Steuern bezahlen, sondern eher Firmen, die am Tropf der Lokalregion hängen. Ja. Und das hat im Grunde genommen dann zur Wirkung, dass in der Tat alles, was China plant, dann irgendwann mal wirklich massiv ins Ausland rausgeht. China hat ja im Grunde genommen zwei Volkswirtschaften. Eine ist die mit drei Feldern besetzt, die momentan wirklich vor sich hin lahmt. Das ist der Immobiliensektor, wo China ja wahnsinnig gewachsen war und der auch 25% des Bruttosozialprodukts ausmacht und auch im Grunde die Wirtschaft so richtig angeschoben hat, weil wer immer sich ein Apartment kauft oder ein Haus, braucht dann ein Auto oder braucht dann nochmal einen Kühlschrank und so weiter und so weiter. Das zweite sind die sogenannten Fixed Asset Investments, also die Investitionen, die im Grunde nicht nur Unternehmer machen, sondern eben auch der Staat, also in Hochgeschwindigkeitsstrecken bei Bahnen, bei Zügen, als auch Flughäfen und so weiter. Da sind sie im Grunde genommen jetzt momentan flach. Also Immobilien, riesengroße Krise, Preise 40% gefallen. Haushalte haben seit 5 Jahren in etwa zusammengenommen. Circa, würde ich sagen, 1,4 Billionen Dollar verloren. Ja, sind also weniger wert. Und bei den Fixed Asset Investment ist es so, dass wir im Grunde sagt, wir halten alles an. Das hat Xi Jinping im Sommer letzten Jahres veranlasst und hat gesagt, wir gucken uns alle Projekte an, ob die einen guten Cashflow haben. Wenn ja, dann dürfen die weitermachen. Sehr vernünftig. Aber das führt eben auch dazu, dass im Grunde genommen da auch wenig investiert wird. Und der dritte ist im Grunde genommen Konsum. Ja, da reden sie permanent drüber. China ist ja sehr konsumschwach. Aber das ist natürlich auch ein Riesenproblem, wenn man hat 900 Millionen Leute, die gerade mal 10 Dollar pro Tag verdienen. Wo soll der Konsum denn herkommen? Das heißt, es bleibt eigentlich nur ein Zylinder, der so richtig schön peppt und feuert. Das ist der Export, ja. Und da kommt eben die Überkapazitäten ins Spiel. Wenn man in China 50 Millionen Autos produzieren kann, aber jetzt nur 23 Millionen Autos konsumiert, dann kann man de facto eigentlich genauso viel exportieren, wie sie produzieren. Das trifft dann aber bei uns auf. Ja, also die Welt konsumiert alles in allem, glaube ich, gerade mal 50 Millionen. Das heißt, China könnte eigentlich für die ganze Welt Autos produzieren. Und da würden sie im Grunde genommen unsere ganzen Ökosysteme flach machen. Und das geht natürlich nicht. Also der Verkauf an EVs in China ist jetzt momentan flach, weil natürlich auch diese Steuervergünstigungen weggefallen sind. Ja, und die Leute mehr aufs Geld gucken.
Ja, das finde ich auch nochmal super wichtig für die Zuschauer zu betonen, also was das eigentlich bedeutet, also mit dieser Involution. Ich finde, das ist gut vergleichbar mit mit diesem Red-Queens-Race. Also alle werden produktiver, innovativer, subventioniert und am Ende ist der Markt aber gesättigt und man macht dann eher weniger Gewinn, also wie wir es jetzt am Beispiel der E-Autos gerade eben besprochen haben. Und dadurch, du hast es gerade ja schon erwähnt, muss man jetzt mehr in den Export drängen, aber bevor wir da gleich nochmal drauf eingehen, würde ich zunächst gerne nochmal die Gründe mit dir verstehen. Also du hast es ja gerade eben auch gesagt, dass China quasi notorisch Überkapazitäten produziert bei quasi allem, was sie anpacken. Woran liegt das?
Ja, es geht eben keiner vom Acker. Das ist das Problem. Ja, wenn's der Minister hat mir mal gesagt, Jörg, hast du schon mal gesehen, dass China Überkapazitäten bei Unterhosen und bei Socken hat? Das fällt mir jetzt nicht auf. Ja, und dann hat er gesagt, tja, weil das Privatunternehmer sind. Also im Grunde genommen, wer marktrelevant sich verhält, sind die Privatunternehmer. Die gehen dann eben bankrott oder die Ausländer, die verlassen dann China, ja. Und die staatseigenen Betriebe, die wollen einfach die Pforten nicht schließen, weil sie dann sagen, dann gibt es Arbeitslosigkeit, habe ich Stress. Das heißt, im Grunde genommen signalisieren sie von ihren all den 30, 31 Provinzen nach Peking, wenn ich denn jetzt meine Fabriken schließen soll, dann gibt's vielleicht soziale Unruhen. Wollt ihr das oder wollt ihr das nicht? Will natürlich keiner in China haben. Also dann lieber 0% Margen haben, aber Employment. Das heißt, die ganze Ausrichtung der Zentralregierung ist auf Beschäftigung und damit auf im Grunde genommen auf Exporte, weil der lokale Konsum eigentlich vor sich hin dümpelt, ja. Und deswegen, das haben wir als Problem. Und da kommt natürlich was anderes dazu. Wenn man in diesem Umfeld unterwegs ist, haben die Chinesen in der Tat Deflation. Jetzt haben sie gerade mal null, weil die Amerikaner mit dem Iran-Krieg die Ölpreise hochgejagt haben. Das geht aber wieder runter, sicherlich auf -2, -3%. Und wenn man das jetzt mal misst mit den deutschen Inflationszahlen, die ja in etwa bei 2% liegen oder 2,5%, dann haben die Chinesen jedes Jahr im Herstellengewerbe einen 5%igen Vorteil, dass sie billiger produzieren. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass der Renminbi, chinesische Währung, an den Dollar geknüpft ist. Ja? Und Trump hat es nun geschafft, den Dollar letztes Jahr um 14 oder 12% abzuwerten. Das heißt, also Chinesen haben alleine letztes Jahr einen Wettbewerbsvorteil gehabt von 14 + 5 ist fast 20%, ja. Und das trifft natürlich dann auf unsere Märkte oder was noch schlimmer ist, wir treffen diese relativ konkurrenzfähigen Chinesen auf Drittmärkten, ja, sei es Afrika, Südamerika oder in Südostasien. Und da liegt das Problem, dass wir im Grunde genommen mit dem Renminbi eine Währung haben, die extrem unterbewertet ist. Der Jürgen Mattes von dem Kölner Institut für Wirtschaft hat mal gesagt, dass China seit Anfang 2020 um 40% den Renminbi gegenüber dem Euro abgewertet hat. Ja, die sind ja relativ in so einer kleinen Sparte wegen dem US-Dollar. Und da liegt das wirklich das Problem. Ich habe doch versucht, dem Kanzler, als ich ihn im Februar im Kanzleramt vor seinem China-Besuch gebrieft habe, gesagt, da müssen Sie drüber reden, weil das ist im Grunde genommen eine ähnliche Situation, wie wir sie mit den Japanern Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre hatten.
Ja, ich meine, du hattest auch gesagt, das könnte ein mögliches Argument seitens Deutschland oder der EU sein, dass China eben diesen Exportdruck hat und demnach darauf angewiesen ist, dass man jetzt in die Märkte auch reinströmen darf, wenn man so will. Kannst du das nochmal näher erläutern? Womit muss der Westen jetzt letztlich auch rechnen? Aufgrund dieses Exportdrucks.
Ja, irgendwo muss es ja hin. Die Leute wollen beschäftigt werden und die Regierung sagt, also ich kann ja meinen eigenen Konsum nicht stimulieren, ja, weil die Leute Angst haben vor der Zukunft zum Teil. Ja, sie haben ja nun riesengroße Immobilien investiert, das ist das 40-50% weniger wert. Das hängt von der Region natürlich ab. Und deswegen, irgendwo muss es ja hin, ja. Und da hat im Grunde genommen China in den letzten Jahren eben auch nicht nur jetzt es geschafft, Märkte aufzubauen, sondern sie haben auch Schiffe gebaut. Das Problem zum Beispiel bei den Autos war immer, dass sie die im Grunde genommen auf den Zug stellen können oder fahren nach Russland. Da haben sie 2023 eine Million Autos verkauft. Und selbst den russischen Herstellern ging es dann dreckig. Die sind dann zu Putin gelaufen und haben gesagt, also wir werden hier flach gemacht, du musst da was machen. Und Chinas guter Freund Putin hat dann eine sogenannte Umweltsteuer auf chinesische Importe bei Autos gelegt von $7,500. Das führte dann dazu, dass auf der Höhepunkt 23 165.000 chinesische Autos nach Russland verkauft worden sind. Und nachdem die Steuer kam, waren es gerade mal 15.000. Also es ist nicht nur so, dass wir uns jetzt protektionistisch unterwegs bewegen, sondern die Chinesen auch. Und diese Schiffe, die dann im Grunde gebaut worden sind, da ist China Weltmeister drin, das sind die berühmten Roll-on-Roll-off-Schiffe, ja, wo man im Grunde genommen normalerweise 7.000, 8.000 Autos drauf schippen kann. Und da haben die Chinesen jetzt mit Schiffe gebaut. BYD hat ein Schiff, das fast 10.000 Autos aufnehmen kann. Und diese großen Schiffe haben im Grunde genommen dazu geführt, dass China seit 3 Jahren jedes Jahr zusätzlich 1 Million Autos exportieren kann. Also im Grunde genommen diese Ventil, dieses Sicherheitsventil, das noch da war, indem wir gesagt haben, naja, die bauen ja viele Autos, aber die kommen nicht zu uns, weil sie nicht genug Schiffe haben. Jetzt haben sie die Schiffe.
Ja, Wahnsinn. Und ein weiteres großes Problem, das das noch weiter befeuern dürfte, ist ja auch die extrem alternde Gesellschaft in China. Ich hatte neulich mit dem Frank Sieren gesprochen und dem habe ich mal die These übergeben, dass China jetzt im KI-Kontext gerade so stark in Open Source drängen würde. Das war also mein naiver Gedanke, um den Westen Druck zu machen. Und er sagte dann, dass China da eigentlich ganz eigensinnig sei, weil man eben händeringend mit KI und Robotik versucht, genau diesem Problem der alternden Gesellschaft entgegenzuwirken. Und das Spannende ist, du hast mal gesagt, es liegt nicht nur an der Ein-Kind-Politik, weil das wäre jetzt auch so eine mögliche oder klare Ursache, sondern mittlerweile verlangt man nahezu 3 Kinder, doch die Frauen wollen gar keine Kinder mehr bekommen. Was steckt dahinter und wie groß ist dieses Problem gerade in China?
Es gibt ein wunderbares Buch eines Freundes von mir, das auch jetzt auf Deutsch rausgekommen ist. Der Mann heißt Dan Wang. Ich kenne es den deutschen Titel nicht, aber im Englischen heißt es Breakneck. Der sagt, China ist das Land der Ingenieure und Amerika ist das Land der Rechtsanwälte. Ja? Und er sagt, und das stimmt auch, China hat einfach die besten Ingenieure, die tiefste Bank an Ingenieure. Das ist einfach unglaublich, was da abgeht. Gleichzeitig hat China aber auch im Grunde genommen den Irrsinn, kann man fast sagen, Social Engineering zu machen, sich im Grunde genommen zu glauben, man könnte als Politbüro jetzt die Gesellschaft planen. Da gibt es 2 Beispiele. Einmal die Ein-Kind-Politik von 1980, die immerhin bis 2016 aufrechterhalten worden ist. Und dann natürlich die Zero-Covid, das dann 2022 zu dieser Katastrophe führte und das auch heute noch bemerkbar schlecht für die Wirtschaft gewesen ist. Also die Veralterung der Gesellschaft war geplant, wie alle altern ja im Grunde genommen, aber eben nicht mit China Speed, mit dieser Geschwindigkeit. Ja. China hat im Grunde genommen eine Bevölkerung im Jahr 2035, die im Durchschnitt älter sein wird als die Amerikaner. 2046 holen sie Europa ein, ja, und wir fühlen uns ja schon ziemlich alt. Und dann 2064 werden sie sogar die Japaner einholen, ja. Japan wird im Grunde genommen ab 2064 jünger sein als China. Und in Japan sieht man ja schon, was das einer Gesellschaft antut, ja. Und wir haben in der Tat große Planungsvorstellungen der Chinesen. Es hat man eine Ein-Kind-Politik. Jetzt müsst ihr ein Kind haben. Früher durfte man nur ein Kind haben. Und wenn es geht, bitte 3, da gibt es auch Steuerdings. Aber wie gesagt, die Bevölkerung gibt es nicht her und die Frauen wollen auch nicht. Und das mit den Frauen ist sowieso ein Riesenproblem. Nämlich, es gibt ein demoskopisches Ungleichgewicht. Das auf 100 Frauen kommen 111 Männer. Ja? Und da fällt im Grunde genommen dann das wirklich so, dass in diesem geburtsfähigen Alter 20 bis 40, sagen wir mal, relativ wenige Frauen da sind, die überhaupt Kinder kriegen können und auch gewillt sind, Kinder zu bekommen. Das führt dann dazu, dass wirklich die Gesellschaft irgendwann mal ab 2060 China weniger als 1 Milliarde Menschen haben wird und dann irgendwann mal am Ende dieses Jahrhunderts irgendwo bei 600 oder 500 Millionen Menschen ist, also fast 900 Millionen Leute an Bevölkerung verliert und dann irgendwo fast so viele Leute hat wie Pakistan. Ja, geschweige denn Indien. Das heißt also, China hat jetzt im 15-5-Jahresplan, und da stimme ich mit Frank völlig überein, da Geplanung gemacht, und zwar KI und dann Roboter, ja, um eben diese fehlenden Arbeitskräfte zu ersetzen. Dann Biotechnologie, die Leute müssen einfach gesünder und länger leben. Das heißt, die Regierungsspitze hat klar erkannt, das größte Problem China, und da lässt sich fast nichts machen, ist im Grunde genommen die Überalterung, die zu einer Japanisierung der Gesellschaft führt und damit Wachstumshemmt.
Na, du hast es jetzt explizit gesagt, Japanisierung, das wäre nämlich meine Frage gewesen. Siehst du hier Parallelen? Also Japan stagniert ja jetzt auch etwa so seit 30 Jahren, befindet sich in so einem ähnlichen Stagnations-Deflations-Szenario.
Absolut. Ich meine, wir sind ja auch eine alternde Gesellschaft, aber wir sind eine Migrationsgesellschaft. Ja, also im Grunde genommen Deutschland, also auch wie Amerika, hat eine Sogwirkung. Ja, die ist politisch zwar schwierig darzustellen, aber dem letzten Deutschen ist ja auch aufgefallen, dass wir jedes Jahr 400.000 Immigranten brauchen. Ja, das ist in China unvorstellbar. Ja, wo sollen sie denn herkommen? Die China wird im Grunde genommen ab 2030 jede Dekade einmal die Bevölkerung von Frankreich verlieren. Ja. Und nicht nur altern, sondern auch schrumpfen. Ja, und das ist natürlich etwas, was nicht besonders gut ist für Innovation, nicht besonders gut ist für Konsum und im Grunde genommen dazu führt, dass die Leute dann sagen, also jetzt halte ich mal das Geld zurück. Und wie gesagt, das ist genau das Falsche, was wir jetzt gar nicht brauchen können. China sollte mehr konsumieren. Und da ist natürlich auch die Problematik, dass zu wenige oben an der Spitze zu viele Assets haben. Ja, also die oberen 10%, denen gehören in etwa 66% zum Beispiel alle Aktien, die auf dem Markt handelbar sind.
Ja, das ist super interessant, weil wenn man so aus der KI-Brille, aus der Ecke ich halt in der Regel komme, draufschaut, dann betrachtet man manchmal nicht das große Ganze. Ich habe nämlich neulich einen Artikel oder ein prominentes neues Gesetz aus China, welches wohl verabschiedet wurde. Und zwar soll es Unternehmen verbieten, Mitarbeiter rein aus Gründen der Produktivitätssteigerung durch AI zu entlassen. Hängt das mit diesem Problem zusammen? Du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass China ein sehr hohes Interesse an Vollbeschäftigung hat. Jetzt haben wir das Thema der alternden Gesellschaft. Was steckt dahinter aus deiner Perspektive, hinter diesem hinter diesen Gesetzen?
Ja, das ist eine Transformationsproblematik. Also momentan haben wir eine relativ hohe Jugendarbeitslosigkeit, ja, und da drängt natürlich KI rein. Und wie gesagt, im Bankenwesen werden ja Zehntausende von Leuten entlassen. Keiner braucht mehr diese Analysten. Das macht die KI in Minutentakten, ja. Also von daher haben wir momentan noch das Problem, es sind im Grunde genommen zu viele Leute da, die durch KI ersetzt werden können. Das wird sich aber in 10 Jahren ändern. Dann braucht China eben genau diese KI, um diese fehlenden Arbeitskräfte zu ersetzen. Also Transformationsproblematik, das wird schwierig sein, für die Führungskräfte das hinzubekommen. Und deswegen, also werden, ich glaube auch, dass ähnlich wie in Japan, als Japan dann anfing zu stottern, die Wirtschaft, diese Firmen, die so erfolgreich waren, dann ins Ausland gegangen sind. Ja, also wie in 90er Jahren und in Teens, wo also die großen Sony, Matsushita und so weiter sich in Amerika oder in Europa niedergelassen haben. Ich glaube, dasselbe wird auch dann die Chinesen probieren. Nur der Unterschied ist natürlich, dass Japan von uns als Westen, als Alliierte angesehen worden ist. Und China eben von Amerikanern vor allem eben als Gegner angesehen wird und bei uns in Europa auch mit großer Vorsicht chinesische Investitionen angefasst werden. Also da wird wahrscheinlich China sich sehr viel schwerer tun, seine Firmen zu globalisieren, als es den Japanern und den Koreanern gelungen ist.
Ja, da werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Da habe ich einige Fragen zu, also gerade zu dieser USA-China-Dynamik. Zunächst nochmal zu deinem Werdegang. Du warst ja selbst hast etwa 35 Jahre lang in China gelebt, 27 Jahre warst du für BASF aktiv vor Ort. Jetzt feiert BASF etwa über 140 Jahre erfolgreich in China. Damals, als du nach China bist, hat man das 3-Milliarden-Euro-Projekt in Nanjing für verrückt erklärt. Wieso ist China so wichtig für BASF und vor welche Herausforderungen wurdest du damals gestellt, als du rüber bist?
Also das ist schon eine tolle Geschichte, muss ich sagen. Wir haben ja auch ein Buch 2015 rausgebracht, das man noch auf Deutsch bekommen kann. Und zwar hat die BASF, die 1865 in Ludwigshafen gegründet wurde, 1885 ein Büro in Shanghai aufgemacht und hat dann verkauft, nicht produziert, verkauft. Ja. Und im letzten Businessjahr vor dem Ersten Weltkrieg war China im Verkauf, stand es etwa für 17% des globalen Verkaufs. China war also absolut dominant, gerade bei Indigo und bei Düngemitteln. Ja. Jetzt hat China, BASF natürlich fast 100 Fabriken da rumstehen, einige in Verbund aufgestellt. Nanjing hast du erwähnt, das neueste ist in Zhanjiang. Aber es sind wahnsinnig viele Fabriken. Und da ist, sagen wir mal, glaube ich, der Umsatz gerade mal 15-16% vom globalen Totalumsatz, ja. Also wir sind im Grunde genommen, oder ich sage noch wie, wir immer noch im Grunde weiter zurück als Verkaufsexposure, als das damals der Fall gewesen ist. Warum ist China so wichtig? Na, China industrialisierte sich und die Chemie ist eben die Industrie der Industrie. Da braucht man alles, um eben Autos oder Kühlschränke und so weiter herzustellen. Und da ist im Grunde genommen auch so, dass China eine ganz große, starke Ausbildung hat im Ingenieurwesen. Ja? Und das führte dann eben dazu, dass heutzutage fast die Hälfte der Chemie in China hergestellt wird und das Wachstum pro Jahr etwa 70% des globalen Wachstums macht. Das heißt also, woanders schrumpft es, in Europa zum Beispiel, und in China wächst es noch weiter. Und das hat großteils auch damit zu tun, dass nicht nur die Nachfrage da ist, sondern dass eben auch die Ingenieure da sind. Ja. HSBC hat mal eine schöne Studie herausgebracht. Ich glaube, von 100 Top-Universitäten weltweit im Chemical Engineering und im Chemiewesen waren, glaube ich, 44, 45 in China ansässig. Ja. Und das macht eben einen riesen Unterschied. Meine Definition für Innovation und China ist reich an Innovation, ist eben, wenn im Grunde eine Nachfrage auf Gehirne trifft. Ja? Und das ist genau dort der Fall. Die haben eben eine große Binnenwirtschaft und dann haben sie Ingenieure dazu und deswegen bauen die da fast im Wochentakt eine neue Chemieanlage. Ja? Und da ist eben jetzt momentan die Frage, wer nimmt es denn ab? Und wenn der Nachfrage flach ist, dann ist natürlich etwas problematisch. Aber China ist im Grunde genommen absolut König im Chemiewesen. Und auch eben zusätzlich woanders, Maschinenbau zum Beispiel.
Was hat dich ganz persönlich damals an dieser Aufgabe begeistert? Du warst ja schon vorher in China, du hast Sinologie studiert auch unter anderem. Womit warst du beauftragt, als es losging? Und was hat dich ganz persönlich begeistert an dieser an dem Land auch und natürlich auch an der Herausforderung.
Ich bin das erste Mal, also ich habe 1980 in Tübingen angefangen, Sinologie, das war alles alte Gedichte und alte Schriften, ja, und da bin ich 82 mit ein paar Kumpels mit dem Zug von Heidelberg nach Shanghai gefahren und viel, also da wirklich vom Hocker, ich fand das Land ganz super toll, ja, und das war die Liebesaffäre, die also bis heute angehalten hat und war dann eben im Grunde genommen ein Jahr lang in Taiwan, ich hatte Frau und Kind, die eben dort Chinesisch studieren, also in der Republic of China. Und die Faszination war eben groß. Dann fing ich meine Karriere bei ABB in Mannheim an und war dann im Grunde in Peking. Und da hat mich die BASF eingesammelt Ende 1996 und hat mich dann zum Chefrepräsentanten des Büros in Peking gemacht. Und das war eine 27 Jahre lang enge, tolle Beziehung, die mir die Einblicke gebracht hatte. Und da war ich eben in der glücklichen Lage, eine Firma zu haben, die in der Tat jetzt nicht in Quartalsdenken verfällt, sondern wirklich fast 100 Jahre zurückblickt und sagt, das ist unser Land, da wollen wir was machen. Und man traf da eben auch visionäre Leute in dem Management, vor allem in den 90er Jahren. Das war Professor Strube als CEO und dann der Asien-Vorstand Jürgen Hambrich, das war dann mein Mentor, die vor allem in der Phase der asiatischen Finanzkrise 97, 98, als sich alle vom Acker gemacht haben und gesagt haben, das bringt ja gar nichts in China oder in Asien, haben sie gesagt, wir machen es trotzdem, ja. Und dann wurde die Anlage 2005 angefahren und das war im Grunde genommen eine Cash-Cow. Also Nanjing ist ein absolutes Paradebeispiel und interessanterweise eben auch ein Joint Venture. Ja, man kann das auch ein Adventure benennen. 50% Sinopec, 50% die BASF, aber beide glücklich verheiratet.
Heute gehört es ja fast schon zum guten Ton, als unter deutsches Industrieunternehmen oder Chemieunternehmen auch einen Standort in China zu haben. Damals war das ja durchaus auch Pionierarbeit, die du geleistet hast. Und du hast erzählt, es ging damals vor allem auch darum, Vertrauen aufzubauen. Man kam ja quasi neu, mehr oder weniger neu nach China. Und ein großes Thema im Kontext von Chemie und BASF ist natürlich das Thema Umwelt, Umweltverschmutzung und du sagtest, ihr hattet damals Probleme damit, dass die Chinesen euch nicht abgekauft haben, dass ihr wirklich sicher seid sozusagen. Und das war erstmal schwer, Vertrauen aufzubauen. Kannst du diese Geschichte noch mal näher erläutern?
Ich meine, das war ja nur die 90er Jahre. Man war gerade mal 15 Jahre in der Öffnungsphase. Man hat ja 89 im Grunde gesehen, wie sich der Westen zurückgezogen hat durch nach den Schießereien am Tiananmen. Und dann kam man eben 93, 94 wieder, nachdem Deng Xiaoping diese Reise, die berühmte Reise in den Süden gemacht hat. Und dann war natürlich klar, das wird ein Markt, der hochinteressant ist. VW geht dorthin. Dann müssen natürlich auch VW die Farben der BASF haben oder Plastik und so weiter. Und dann hat man sich im Grunde gesagt, okay, jetzt legen wir da mal wirklich Geld rein. Aber es gab die Gesetze großteils gar nicht. Ja? Also es war Learning by Doing, wo im Grunde genommen China dann typischerweise etliche Verhandlungen geführt hat mit sechs großen Unternehmen, drei Amerikaner, drei Europäer. Die Europäer waren BP, Shell und BASF, um dann eben zu gucken, wie die anderen das machen. Man konnte immer sozusagen einen Vergleich herziehen, um zu sehen, wer da nur der sinnvollste ist. Und da war natürlich wirklich so, dass gerade nach der Finanzkrise 97, 98 zwei amerikanische Investoren weggefallen sind, Dow und Chef von Philips, während dann im Grunde später irgendwann mal ExxonMobil sich mit den Saudis zusammen machte. Aber die Europäer waren im Grunde genommen die verlässlichen Partner damals, ja. Und mit dem Umwelt war das wirklich ein Problem, weil einfach täglich Chemiefirmen bewiesen haben, dass sie da jetzt die Soße in die Flüsse abgeleitet haben. Es war ja eine katastrophale Vorstellung. Aber deswegen wollte man ja auch die Ausländer dort haben, aber eben nicht unbedingt am Wasser. Also nicht am Yangtze dran, ja. Und das war eben das Problem, weil in Europa eigentlich jede Chemiefirma am Fluss ist. Gerade der Rhein ist ja prädestiniert, wenn du von Basel anfährst bis hoch zur Schelde, ist im Grunde genommen jede große Chemiefirma wegen Kühlwasser und dem Transport an dem Fluss. So, das war ein Riesenproblem. Aber irgendwann mal waren die Anlagen dann am Laufen und dann bildete sich auch Vertrauen. Und da war eben wirklich die BASF eine Firma, die gesagt hat, pass auf, wir können das, wir machen das jetzt und wir haben folgende Auflagen. Und da wird eben auch dann von China gesehen, dass sie die Chemiefirmen aus dem Ausland, die Europäer, dann eben wirklich bei den Anlagen auf Qualität geachtet haben, Redundanzen mit eingebaut haben. Falls das passiert, können wir das jederzeit stoppen und nicht wie in Jilin, als 1995 PetroChina ein Leck hatte und dann im Grunde genommen diese Millionenstadt Harbin kein Grundwasser, kein Wasser mehr gehabt hat. Ja. Also der Vertrauen bildete sich auf, aber jetzt haben die chinesischen Firmen im Grunde genug gelernt. Vielmals brauchen die uns gar nicht mehr. Ja, die können das genauso gut.
Das haben sie dir ja aber zunächst nicht abgekauft. Also dieses Argument, dass man auch in Deutschland am Rhein steht und arbeitet und es dort niemals Probleme gab. Wie hast du es konkret geschafft, dieses Vertrauen aufzubauen? Was waren deine Strategien?
Ja, das war natürlich ein Teamwork und da war natürlich auch im Grunde genommen das Management gerade in Nanjing vorbildlich. Ja, wir hatten da tolle Leute, die das verhandelt haben und dann umgesetzt haben, die Vertrauen aufgebaut haben, eben auch vor allem lokal. Ja, es ist wichtig, jetzt nicht Peking zu überzeugen, sondern im Grunde den Bürgermeister von Nanjing oder den Gouverneur von Jiangsu. Aber es gab ein Problem in Chongqing, das ist eben wirklich ganz weit im Westen und das ist am Oberlauf des Yangtze und da hatte man berechtigt Angst, wenn da jetzt Unfall passiert, dann läuft das in die drei Schluchten Damm rein und macht dann große Chemiesoße sozusagen. Ja. Also es waren legitime Befürchtungen, aber ich glaube, wer damals tatsächlich sehr geholfen hat, die Topspitze in Peking zu überzeugen, war niemand anders als Bundeskanzlerin Angela Merkel, die ja selbst Wissenschaftlerin ist und von daher auch diese Authentizität hatte, die dann im Grunde genommen bei diesem Projekt dem Premierminister Wen Jiabao gesagt hat, pass mal auf, ich habe hier ein paar Zeichnungen, ein paar Fotos und ich vertraue denen, kannst du denn nicht mal gucken, dass das Projekt zugelassen wird und dann kam das auch. Ja. Also manchmal braucht man eben auch als Führungschef der Chinesen eine Kollegin, die einem im Grunde genommen wissenschaftlich sagen kann, pass mal auf, vertraue ihnen. Und das hat ja auch gut geklappt. Die Anlage läuft absolut tadellos und keine Unfälle.
Ja, du hast eben auch erwähnt, dass die Chinesen besonders stark im Ingenieurwesen sind und in der Ausbildung und dass sie jetzt auch genug gelernt haben. Es gab dann einen spannenden Fall und zwar hast du erwähnt, dass eine BASF-Düngemittelfabrik bis auf die Farbe der Anlage kopiert wurde. Wie bist du damit umgegangen und was war die Reaktion?
Ja, das war die erste Sache, die ich fing 1996 an und glaube ich in der ersten Woche kam ein Chinese ins Büro und sagte, mein Vorgänger, der damals noch da war, pass mal auf, wir haben jetzt da eine Anlage, ihr seid im Düngemittelbereich unglaublich gut, die funktioniert aber nicht, könnt ihr nicht einen Spezialisten schicken. Ja, und dann hat mein Vorgänger gesagt, okay, dann gucken wir uns das mal an, hat einen Mann dahin geschickt, einen chinesischen Mitarbeiter, und der hat gesagt, das sieht also fast so aus wie unsere Anlage, sogar die Farbe ist dieselbe und dieselbe Aufgänge und so weiter. Und aber er sagt, das ist hoffnungslos. Ja. Also der meinte, das kann man nicht mehr reparieren oder besser stellen. Und da mussten sie, glaube ich, 70 Millionen D-Mark, das war eine Menge Geld, damals abschreiben. Ja. Das war die wilde Phase, ja, wo im Grunde genommen Abkupfern angesagt worden ist und man wirklich sehr vorsichtig sein muss, welche Technologie man mit welchem Partner macht, also beim Werkzeugbau als auch bei einem Partner beim produzierenden Gewerbe. Das hat sich aber drastisch gebessert, nicht weil wir jetzt als Ausländer dort wirklich immer draufgehauen haben, sondern man hat erkannt, dass das Innovation im Grunde genommen unterminiert. Ja. Das war 98% aller Fälle vor den Gerichten, die als geistiges Eigentum angeht, sind ja Chinesen gegen Chinesen. Ja. Und da hat man gemerkt, wir müssen unbedingt die Ausbildung verbessern, wir müssen die Gerichte besser aufstellen und wir müssen das im Grunde genommen umstellen und unsere Innovation auch schützen. Und da haben wir natürlich dann im Grunde genommen Nutznießer, die wir waren, mitgeholfen über die EU-Kammer, aber auch gleichzeitig in den einzelnen Fällen unsere Rechtsanwälte geholfen, das IPR-Schutz zu verstehen. Ja? Also wir sind ganz woanders als bei den 90er Jahren heute in China.
Nicht einmal 5% aller KI-Nutzer weltweit arbeiten mit Claude und von diesen 5% nutzt nur ein Bruchteil Claude Code. Dabei ist es das mächtigste KI-Tool, das es aktuell gibt. Anthropic, das Unternehmen hinter Claude, hat selbst nicht einmal damit gerechnet, dass nicht nur Softwareentwickler ihr Leben mit Claude Code dramatisch vereinfachen, sondern dass gerade Nicht-Programmierer damit Dinge bauen, die vorher ein ganzes Entwicklerteam erfordert hätten. Doch das Problem ist, Claude Code ist so mächtig und so individualisierbar, dass die meisten schlicht überfordert sind und nicht wissen, worauf es wirklich ankommt, um echte Ergebnisse zu produzieren. Um dir als Zuschauer von Everlast AI daher die Abkürzung zu liefern, haben mein Team und ich die letzten Wochen einen umfassenden 7-Stunden-Komplettkurs aufgenommen, der dir von A bis Z alles einfach erklärt, von den Grundlagen über konkrete Use Cases, Vorlagen und Templates, die du 1:1 per einen Klick übernehmen kannst. Du kannst kannst dir den Kurs jetzt noch unter cloudcodekurs.de sichern oder direkt über den Link unter diesem Video. Während die meisten immer noch ihre Zeit mit ChatGPT verschwenden, kannst du dir jetzt einen enormen Wettbewerbsvorteil sichern. Also gehe jetzt auf cloudcodekurs.de und damit zurück ins Video. Du hast ja jetzt jahrzehntelang in China gearbeitet, vor Ort verhandelt, und ich weiß, wir haben viele Zuschauer, auch Unternehmer, die teilweise vielleicht in China sind oder gerade überlegen, vielleicht sogar nach China zu gehen. Was ist aus deiner Erfahrung das größte Missverständnis von Deutschen, die nach China kommen? Welche Fehler muss man unbedingt vermeiden?
Ja, also das ist, es gibt ein schönes Sprichwort im Chinesischen, das heißt, also es ist immer besser, zwei Ohren und einen Mund zu haben. Das heißt, besser zuhören, als den anderen voll zu quatschen. Und im Grunde genommen ist das etwas, was einem auch hilft, diese Sensibilität für den Partner und einfach Realist zu sein. Jetzt nicht groß China zu extrapolieren und zu sagen, das ist ja super, das geht noch weiter. China wird niemals mehr 8 oder 10% wachsen. Ja, wenn es gut geht, 1-2% über die nächsten Dekaden, und einfach erkennen, wo das Land wirklich ein Problem hat. Und da sind viele Leute eigentlich nicht in der Lage, jetzt ehrlich mit sich zu sagen, da haben wir ein Problem. Ja, gleichzeitig auch zu erkennen, dass eben chinesische Firmen extrem gut und schnell sind bei der Innovation. Das ist nicht Grundlagenforschung, das ist nur sehr wenig, sondern wirklich bei der Entwicklung. Ja. China ist Weltmeister in der Entwicklung. Ja. Sie gehen mehr Risiken ein, sie haben ein engeres Verhältnis mit den Kunden, der dann sagt, also ich möchte das so und so haben und ich möchte jetzt nicht 18 Monate warten, mach das mal in 9 Monaten. Ja. Und dann macht er das auch mit einem größeren Risiko, sagen wir mal. Da sagt sich, also wenn es 80% stimmt, da sagt man China zu Chapeau, dann wird das schon gut gehen. Ja, in Deutschland hat man ja diese 100%-Denke und dann verliert man eine Menge Zeit. China hat im Grunde genommen nicht nur dann auch die Ingenieure, sondern auch eben diese Risikobereitschaft. Und das ist das, wo ich immer wieder sage, wir müssen von China lernen. Ja, also es hilft es nichts zu lamentieren, sondern wir müssen lernen. Und wir müssen im Grunde genommen risikobereiter sein. China hat vorbildliche Unicorns, also Venture-Kapitalisten, und hat eben auch da die Möglichkeit, was machen. Also es ist nicht immer so, dass der Staat was regelt und jetzt mit Subventionen das aufpeppt, sondern die haben einfach wirklich coole Unternehmer.
Ja, in Deutschland ist es ja oft dann nahezu umgekehrt. Man ist gut in der Grundlagenforschung und bekommt trotzdem die PS dann am Ende nicht so wirklich bis in letzte Instanz auf die Strecke. Und was hierzulande oftmals auch kritisiert wird, gerade bei Menschen, Experten aus China oder die dort leben oder dort gelebt haben, du bist ja in Washington mittlerweile, dass sie zu KPC-nah seien oder möglicherweise politisch gefärbt seien. Und das ist mir bei dir jetzt nochmal wichtig zu betonen. Du sagst, du bist der Einzige, der auch mal sagt, dass der Kaiser nackt ist und auf strategische Fehler hinweist. Welche Anekdoten hast du dafür? Wie hast du dich mit der Regierung vielleicht sogar schon mal angelegt? Fort.
Das fiel der Zentralregierung natürlich schwer, am Anfang diesen Kritiker zu akzeptieren, der da immer so rumnöhlte und sagte, es könnte noch besser sein, ja. Aber ich glaube, dass zwei Sachen passiert sind. Einmal habe ich sprachlich es geschafft, den Regierungsstellen zu vermitteln, dass ich im Grunde genommen glaube, China könnte es eben noch besser machen, ja. Wir haben hier dieses Positionspapier rausgebracht, das waren satte 430 Seiten. Mit 960 Vorschlägen, als ich also praktisch die Kammer verließ, 2023. Und das habe ich immer so verkauft nach dem Motto, ja, ihr seid gut, aber ihr könnt es noch besser. Ja, und ihr könnt noch besser sein, indem ihr der Markt öffnet, transparenter seid, ausländische Konkurrenz zulässt und so weiter und so weiter. Und das haben sie natürlich dann immer, das ist schwierig. Kritik in China ist nicht landesüblich. Aber sie haben eben auch gesehen, dass ich relativ durch ein größeres Medienprofil mich manchmal für China stark gemacht hatte. Ich habe zum Beispiel gesagt, die Olympiade in Peking ist gut, die sollte kommen, der Hamburger Hafen sollte verkauft werden. Und das merkte man immer daran, dass im Grunde genommen dann bei diesen wöchentlichen Pressekonferenzen im Außenministerium dann ein Chinese aufgestanden ist und dann die Pressesprecherin gesagt hat, also da dieser Typ von der EU-Kammer hat Folgendes gesagt. Und man weiß es immer positiv, ja. Also wenn ich was Negatives oder Kritisches sage, da hat er natürlich niemand aufgestanden gesagt. Es waren die Ausländer, die das dann gefragt haben. Und deswegen, also mein bester Fall war im Grunde genommen im März, April 2022, Covid wütete weltweit, war aber relativ am Auslaufen und in China war immer noch im Grunde fast kein Covid da, ja. Aber die Staatsregierung hat dann im Grunde genommen Shanghai zugemacht im März und es gab damals im Staatsrat ein Papier, 120 Seiten, wurde mir gesagt, das im Grunde zeigt, wir müssen uns langsam öffnen. Wir können nicht auf ewig und drei Tage geschlossen bleiben. Ja. Und dann kamen also Leute des damaligen Premiers auf mich zu und sagten, also pass mal auf, du bist ja der Einzige, der hier wagt, ein bisschen was zu sagen. Kannst du nicht ein Interview geben und diese Null-Covid-Politik kritisieren? Ja. Da sage ich, also die Kernpolitik des Präsidenten Xi Jinping zu kritisieren, das ist für mein Visum nicht gut. Ja. Da mache ich lieber, schreibe ich einen Brief an den Vizepremier, der ein Freund war von mir, Hu Zhonghua, und da lege ich im Grunde genommen wieder dar, was man machen könnte. Ja. Zum Beispiel jetzt Leute, die Covid haben, zu Hause lassen und dann alle über 60 impfen und dann natürlich eine ganze Palette von Medizin, nicht nur die chinesische, sondern eben auch die ausländische BioNTech zuzulassen. Ja, das war denen wahnsinnig wichtig, dass ich nicht Europa erwähne, sondern ich brauchte ein anderes Land, Surrogat sozusagen, das war Singapur. Das traf nämlich genau dort zu. Ja. Und dann habe ich also diesen Singapur-Brief geschrieben, mit eingeschriebener Post ins Staatsrat geschickt, ja. Und dachte, jetzt wird da intern drüber geredet, ja. Und Montag rief mich die Wall Street Journal an und sagt, du hast ja da einen super Brief geschrieben. Da sage ich, welchen Brief meinst du denn? Ja, diesen Brief an den Vizepremier Hu Zhonghua. Da sage ich, das kann nicht sein. Das zeig mir den. Da schickt er mir einen eigenen Brief zurück, ja. Und dann habe ich also festgestellt, dass im Grunde genommen irgendeiner dort mit Absicht diesen Brief den Medien zugespielt hatte. Ich wurde dann einzitiert vom Staatsrat. Traf Minister Ma Jintang. Ich weiß noch, dass mir damals auch so ein bisschen der Stift ging. Ich habe meiner Frau gesagt, pass auf, wenn ich um 50 wieder da bin, dann ruf mal die deutsche Botschafterin an. Und ich war völlig baff, dass dort eine extrem positive Stimmung war. Ja. Nach dem Motto, toller Brief, hilft uns sehr. Ich verließ dann den Staatsrat, dann rief das Außenhandelsministerium an, kannst du vorbeikommen? Da hatte ich schon weniger Bammel und habe dann den tollen, ich muss sagen, ich mag ihn sehr, den Mofko-Minister von Mentau getroffen und der sagte auch, also super Brief, ja. Da war mir klar, dass die Leute in den Wirtschaftseinheiten der Regierung gesehen haben, so geht's nicht weiter, wir brauchen etwas und da muss irgendeiner die Diskussion anstoßen und da gab es eben nur den Wuttke in Peking. Hat sich aber dann trotzdem nichts geändert. Also das war natürlich absolut hoffnungslos. Xi Jinping hat dann nochmal klar gesagt, es bleibt bei der Zero-Covid-Politik und der brach die ja im Dezember zusammen, als da nichts mehr zu retten war. Und dann haben sie das übers Land innerhalb von Wochen verteilt.
Ja, aber es ist ja dennoch ein bemerkenswertes Beispiel und das wird ja auch hierzulande und im Westen allzu gern missverstanden für meine Begriffe. Und wir haben jetzt zu Beginn über die möglichen Probleme oder Probleme in China gesprochen, alternde Gesellschaft, Involution und so weiter. Ich würde mit dir jetzt gerne nochmal über die Stärken Chinas sprechen. Und zwar habe ich Jensen Wang jetzt kürzlich gehört, der hat angegeben, dass Nvidia 0% Marktanteil mittlerweile in China hat, was impliziert, dass die US-Zollpolitik hier Nvidia massiv geschadet hat und vor allem Huawei jetzt bei Chips enorme Sprünge gemacht hat. Ich habe da ein paar Folgefragen gleich auch noch zu Huawei, aber vielleicht zunächst deine Einordnung zu der Zollthematik. Was meinst du dazu? War es letztendlich ein Fehler der US-Regierung?
Also ich glaube, dass das wieder ein bisschen tief stapelt dort. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die dort bei Null sind. Die haben sicherlich Einbrüche gehabt, weil sie eben die Top-End-Chips nicht verkaufen konnten. Dann haben sie Second-Best gemacht. Ja, gerade nochmal, die passten auf die amerikanischen Regulierungen und haben Chinesen auch stolz herausgesagt, nee, sorry, also das kaufen wir euch jetzt nicht ab. Ja, dass das dann immer noch irgendwo in der Weltweit eingekauft wird und nach China gebracht wird, das steht auf anderen Blatt Papier. Nein, also die Wahrnehmung ist schon so, dass was immer man den Chinesen verbietet, dann machen sie Ressourcenbündelung, stecken eine Menge Geld rein, die klügsten Köpfe zusammen, Ingenieure haben sie ja genug und am Ende kommt fast so dasselbe Produkt bei raus. Ja, also im Englischen sagt man dazu unintended consequences, dass im Grunde genommen man aufpassen muss, dass man die Chinesen jetzt nicht abschneidet von irgendwelchen Produkten und die sie dann 3 oder 4 Jahre später in derselben Qualität auf die Weltmärkte bringen. Deswegen sind diese ganzen Exportkontrollen natürlich echt gewöhnungsbedürftig. Ich kann mir vorstellen, dass in der Tat gerade im Militärbereich da schon Bedenken herrschen und da muss man auch drauf achten. Nichtsdestotrotz, die Amerikaner definieren ja fast jede Untertasse als security relevant und da ist schon das ein bisschen zu breit aufgestellt. Und im Grunde genommen haben wir jetzt das Problem, dass diese Exportkontrollen, die die Amerikaner eingeführt haben, jetzt von den Chinesen repliziert werden. Ja, dass im Grunde genommen Chinesen sagen, pass mal auf, wir haben jetzt hier beim Solartechnik eine tolle Technologie, die kriegt ihr nicht. Ja. Und deswegen momentan stapeln sich beide Nationen gegenseitig hoch mit Exportkontrollen. Die EU-Kammer hat ein super Papier darüber veröffentlicht vor kurzem. Aber Tatsache ist schon, dass es für Firmen in Europa immer schwieriger wird zu erkennen, was kann ich denn jetzt produzieren und nach Amerika verkaufen und was kann ich produzieren und nach China verkaufen und wo ecke ich wo an? Und das ist gerade in den letzten Tagen nochmal ganz krass klar geworden, dass im Grunde genommen wir zum Teil auch Gesetze in Europa rausbringen, das sogenannte Industry Acceleration Act, ja, der dazu bringen soll, dass wir in Europa mehr europäisch kaufen, ja. Das aber einherkam mit der Aufforderung, dass da eben die europäischen Firmen zeigen müssen, wo sie sich im Grunde genommen wieder zurückentwickeln oder welche Daten sie haben. Und das wurde jetzt in China als illegal erklärt. Das heißt also, wenn man jetzt multinational ist und man möchte in der Tat in Europa was machen, dann ist das unter Umständen ein Bruch gegen die chinesischen Regularien. Also momentan sieht es wirklich krass aus.
Gerade auch in Bezug auf die Chips hat man ja auch, meine ich, dann gesagt, okay, ihr dürft zwar wieder oder die Zölle wurden aufgehoben, aber nichtsdestotrotz solltet ihr keine Nvidia-Chips kaufen, sondern lieber schauen, dass wir es mit den inländischen Lösungen wie im Huawei selbst hinbekommen. Und ich will mit dir nochmal ein bisschen tiefer über Huawei an sich sprechen, weil für viele ist der Konzern, glaube ich, ziemlich schwer greifbar, aber dennoch finde ich sehr sinnbildlich für den Aufstieg der gesamten chinesischen Tech-Industrie. Viele wissen ja nicht, dass damals mit der Dotcom-Blase eine zweite unbekanntere Blase geplatzt ist, und zwar die Telekom-Infrastrukturblase. Und Huawei stand damals vor seinem ersten Jahresumsatzrückgang der Firmengeschichte. 2003 kam dann die Cisco-Klage dazu und Huawei drang in diese sogenannte Wolf-Ära, unter anderem nach Afghanistan, Iran und Irak etc. Das ist ja eine ganz interessante Geschichte. Also wie muss man sich das vorstellen? In welcher Situation war Huawei damals?
Was herausragt in China ist im Grunde genommen diese Charaktere der Unternehmer. Ja. Man liegt in Europa falsch, wenn man glaubt, der Staat ist da jetzt förderlich dabei. Der Staat hat ja zum Beispiel auch Joint Ventures erlassen für VW oder für die ganzen Automobile. Was ist bei rausgekommen? Gar nichts. Ja. Sondern erst als chinesische Privatunternehmer angefangen haben, Mobiltelefone auf Rädern herzustellen, hat China auf einmal durchgestartet. Ja. Also es ist wirklich so, dass der Herr Ren, das ist der Gründer und der CEO, oder Chairman von Huawei einfach eine Ausnahmeerscheinung ist. Ja, das gibt es übrigens auch woanders, gerade im IT-Segment, aber auch in der Chemie gibt es eine Firma, die also unglaublich gut geleitet ist, die heißt Wanhua und ist in Yantai. Also Herr Ren hat im Grunde genommen eine Firmenphilosophie gegründet, die fast religiöse Züge hat. Ja, dort hat man eine andere Kommunikation, man glaubt an die Sache sozusagen. Und damit kann er die Leute extrem motivieren. Und dann, wie gesagt, kann er eben auf diese unglaublich tiefe Bank an Ingenieuren zugreifen. Und im Süden Chinas ist sowieso das Tempo ganz anders. Shenzhen war ja ein Fischerdorf vor 50 Jahren, als ich das erste Mal dort war. Und jetzt ist das im Grunde genommen eine Vorzeigestadt ohne Ende. Dort ist BYD angesessen, da ist Huawei und so weiter. Also Top-End Firmen sind dort. Und deswegen fand ich das cool, als damals auch die Kanzlerin Merkel sich das mal angeguckt hat, ich glaube 2018 war das. Also von daher, Huawei ist eine Ausnahmeerscheinung, die sich sicherlich aber jetzt schwer tun, international sich aufzustellen, weil sie einfach de facto chinesisch sind. Ja, also dass die Japaner waren ja großteils immer überall willkommen. Oder man hat im Grunde gesagt, Toren auf, ihr müsst bei uns in Detroit oder in Amerika investieren, haben sie dann auch gemacht. Die Chinesen haben natürlich diesen Vorteil nicht. Und deswegen müssen die Chinesen sich auf die Drittmärkte konzentrieren, der sogenannte globale Süden, aber auch versuchen, noch zu sehen, wo sie sich in Europa ansiedeln können. Ich bin voll dafür, dass die chinesischen Privatunternehmer sich in Europa breit machen können. Bei den staatseigenen Betrieben bin ich vorsichtig. Aber das hat natürlich auch zum Teil Probleme. Ja, also wenn eine chinesische Firma einen Europäer zum Beispiel kauft, eine europäische Firma wie die Schweizer Syngenta, die ja im Herbizidbereich unterwegs ist, dann auf einmal macht der Gouverneur von Arkansas, schmeißt die aus seinem Staat raus, weil er sagt, das sind ja Kommunisten dahinter. Ja? Also die muss sich wirklich sehr stark überlegen, als Unternehmer in Europa, lasse ich Chinesen meine Firma kaufen oder ziehe ich nur chinesische Firmen rein? Damit habe ich kein Problem, selbst in Amerika noch unterwegs zu sein. Wir haben viele Fälle wie Pirelli zum Beispiel, die ein, als ein Teilbesitzer hat mit Sinochem, glaube ich 33%, wo jetzt die italienische Regierung praktisch den Vorstand nochmal umstrukturieren musste, um eben in Amerika nicht auf dem Radar zu sein. Das heißt also, ich kann allen Anwesenden nur sagen, ihr müsst aufpassen, wenn chinesische Firmen euch kaufen wollen, welche Relevanz das für euch im amerikanischen Markt hat.
Ja, das Thema Huawei ist extrem interessant. Du hast es gerade erklärt, dass es fast schon religiöse Züge hatte. Damals, du hast ja Einblicke wie kein zweiter. Also jetzt gerade, wenn wir auch auf die heutigen Thematiken mit den Chips beispielsweise schauen, dass man will, dass DeepSeek beispielsweise jetzt explizit nur mit den Huawei-Chips trainiert wird, um nicht abhängig zu sein von den USA. Welche Einblicke hast du? Was steckt wirklich dahinter? Also wieso ist man so angetrieben?
Da trifft Trump auf Xi Jinping. Ja, also Xi Jinping ist ja wirklich ein gläubiger Kommunist, der wirklich an die Sache glaubt und das auch wieder praktisch ganz stark forciert hat. Und tief drin im Maoismus ist im Grunde dieser Autarkie-Gedanke. Ja, wir machen uns unabhängig von der Welt, aber wir machen die Welt abhängig von uns. Dann haben wir auch politisch mehr Einflussmöglichkeiten. Ja, und dann trifft also dieses Denken auf Donald Trump, der jetzt kein Kommunist ist, aber der im Grunde Populist ist. Und er sagt, also es muss alles Amerika sein. China ist jetzt nicht mein Fall und so weiter und so weiter. Und da hat natürlich gerade die erste Amtsperiode von Trump bei den Chinesen im Grunde genommen einen Alarm ausgelöst. Ja, nach dem Motto, die Amerikaner, das haben Chinesen damals schon erkannt, sind nicht verlässliche Partner. Ja. Und die können uns jederzeit abschneiden, gerade im Halbleitersegment von den Maschinen, von der Software und so weiter und so weiter. Und dann ging es, glaube ich, wirklich darauf hin, jetzt sagen, wir müssen uns von den amerikanischen Lieferanten unabhängig machen. Und dann ist das ausgeweitet worden. Dann hat auch China dann erkannt, dass sie dort im Grunde Riesenprobleme haben und haben dann auch gesagt, okay, wenn die Amerikaner schon unzuverlässig sind, da ist es der Westen im Großen und Ganzen. Ja. Und deswegen hat man dann gesagt, okay, dann machen wir eben alles selber, Maschinenbau, Chemie und so weiter. Und hat sich de facto eigentlich von der Globalisierung verabschiedet zu einem Großteil. Ja. Von der Globalisierung im Sinne von Lieferketten, natürlich global will China weiterhin Exporteur Nummer 1 sein. Ja, die haben ja 33% des globalen herstellenden Gewerbes, kommt aus China. Jeder dritte Container, der geladen wird, kommt aus China, ja. Aber im Grunde genommen ist das eine Riesenproblematik, weil, wie wir alle von Ricardo wissen, vor 400 Jahren, Arbeitsteilung ist wichtig, ja. Und da haben die Chinesen sich verabschiedet, gehen auf Nullsummenspiel und sagen, pass mal auf, ich kann für euch alle im Grunde genommen produzieren. Ihr seid für uns nur interessant als Boutique oder ihr könnt vielleicht noch ein paar Commodities liefern, wie Eisenerz und so weiter. Also China im Grunde genommen ist nicht nur für uns ein Problem, sondern auch für den sogenannten globalen Süden. Die wollen sich ja auch industrialisieren. Ja. Aber wie kann sich Thailand oder Indonesien industrialisieren, wenn im Grunde genommen China die Straße runterkommt und alle platt macht? Ja. Also von daher ist es fast nachvollziehbar, dass bei 55 Volkswirtschaften weltweit protektionistische Hürden aufgebaut worden sind gegen chinesischen Stahl und gegen chinesischen Aluminium. Ja. Wo immer man eine industrielle Überlappung mit China hat, wird es problematisch. Und ich sehe da im Grunde genommen noch viel mehr an Protektionismus, gerade auch im globalen Süden, als die Leute das wahrnehmen wollen.
Also das ist jetzt die chinesische Seite, die sich unabhängiger machen will, weil sie sehen, die Amerikaner sind nicht unbedingt verlässliche Partner. Das ist verständlich. Ich habe mich immer wieder gefragt, weil ich schaue mir viele US-Interviews logischerweise an. Von Jensen muss man so ein bisschen ausklammern, aber es gibt dann doch viele andere, die halt extrem diesen US-Antagonismus, sage ich mal, fördern. Also es gab jetzt neulich auch eine inoffizielle Veröffentlichung so einer Dark-Money-Kampagne aus dem Silicon Valley heraus, dass man eben Influencer dafür bezahlt, eben diesen Wettkampf USA-China gerade im KI-Kontext zu fördern. Also dass man sagt, wir müssen unbedingt das KI-Wettrennen gegen China gewinnen. Und das ist mir immer wieder aufgefallen, dass man halt diesen Antagonismus extrem fördert, aber ich habe fast nie Gründe dafür gehört. Es wird immer China als der Feind deklariert, aber es gibt wenig Gründe dafür. Also was ist aus deiner Sicht, was steckt dahinter? Wieso ist man in den USA so sehr dahinterher?
Ich bin jetzt kein Amerika-Spezialist, ich wohne jetzt noch nicht mal 2 Jahre hier, aber in Amerika ist einem schon ganz klar, es ist weniger Konkurrenz als dominieren. Amerikaner wollen dominieren, ja. Und sie können jederzeit Europa dominieren, da sehen sie kein Problem. Auf einmal sehen sie einen Riesen wachsen, der auf einmal jetzt nicht nur im Wirtschaftsbereich, sondern auch im militärischen Bereich mit den Amerikanern mithalten kann, ja. Und da gibt es dann in der Tat dann Leute, die sagen, das müssen wir verhindern. Wir müssen jetzt im Grunde genommen die Chinesen wirklich von den Top-End-Sachen fernhalten, ja. Was bei den Chinesen dann nochmal zu verstärkten Anstrengungen führt, eben genau das wieder wettzumachen. Aber man muss auch gleichzeitig sagen, dass derjenige, der am China-freundlichsten hier in dieser Stadt ist, ist Donald Trump selbst, ja, der im Grunde genommen seinen Leuten, er sagt jetzt, Peter Navarro ist ja ganz notorisch dafür in seinem China-Hass, kann man fast sagen, jetzt bitte keine neuen Gesetze bis zu meinem Summit am 14., 15. Mai, ich will deeskalieren und so weiter. Und Donald Trump ist hier einer, der im Grunde genommen immer nur auf Gegendruck reagiert. Ja. Und da haben die Chinesen bei dem sogenannten Liberation Day am 2. April gleich geantwortet und haben gesagt, okay, wenn ihr mit großen Dingern, großen Tarifen kommt oder Zöllen, dann machen wir das ja mit euch auch. Und übrigens, ihr habt ja gar keine seltenen Erden, die kriegt ihr jetzt auch gar nicht mehr. Ja. Also von daher wurde da ziemlich schnell geschossen und die Chinesen sind einfach immer wieder gut vorbereitet und haben dann in der Tat Trump in die Schranken gewiesen. Ja. Und das ist eben das Problem, das wir haben. Im Grunde genommen, diese Autarkie-Gedanke und die Tatsache, die Welt abhängig von China zu machen, könnte man eigentlich nur dadurch entgegenkommen, dass man sich als Alliierte zusammentut, ja, und sagt, okay, jetzt machen wir mal 10 Jahre lang große Forschung bei seltenen Erden oder wir gehen mit Partnern zusammen. Und daher ist eigentlich für Europa das fast fatal, dass sich China praktisch abwehrweist, als Lieferkette und gleichzeitig die Amerikaner verrückt geworden sind. Ja. Also von daher ist sitzen wir genau dazwischen.
Ja, so die seltenen Erden, das ist ja eines der wichtigsten Assets von China. Und du sagst, Europa sollte eigene Fabriken für kritische Rohstoffe innerhalb der nächsten 10 Jahre aufbauen. Was sind die negativen Konsequenzen für Europa, wenn diese Fabriken nicht gebaut werden oder wenn man dort nicht hinterherkommt?
Man muss wissen, warum wir in diese Abhängigkeit noch nicht mal geschlittert sind, sondern die wir de facto gefördert haben. Ja. Also seltene Erden sind gar nicht so selten. Da findet man überall, auch zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, gleichzeitig aber auch in den dritten Weltländern. Ja. Und da im Grunde genommen muss man eben erkennen, dass da eine Menge Chemie benutzt wird, eine Menge Wasser. Und das gibt's eben überall nicht. Also Umweltschäden ohne Ende, ja. Und dann fand man das ganz cool, dass die Chinesen gesagt haben, okay, dann mache ich eben aus der inneren Mongolei eine Chemiepfütze und mache da im Grunde um mein Zeugs. Es ist ja nicht nur das Extrakten von den seltenen Erden, sondern diese Refining Capacity, also diese Weiterveredelung und Verarbeitung, ja. Die ist im Grunde riesenproblematisch. Und deswegen haben die Chinesen das gemacht. Und wenn man etwas macht und viel und der andere macht es gar nicht, ist dann sagen wir, die Lernkurve auch ganz anders. Und deswegen sind die Chinesen gerade bei dieser Veredelung von seltenen Erden einfach in ihrer eigenen Klasse. Ja. Und das geben sie nicht her, ja, sondern sagen, wir haben jetzt hier ein Druckmittel, außerdem verdienen wir ja ganz gut Geld damit. Und deswegen werden wir das jetzt politisch benutzen. Das haben sie bei den Japanern gemacht 2011, 2012. Und bei uns gerade hier im Westen im letzten Jahr. Und deswegen ist das ein Problem. Deswegen muss man im Grunde genommen nichts anderes machen wie JF Kennedy, der gesagt hat, ich werde diese Dekade einen Mann auf den Mond bringen. Ja, dass man sagt, in dieser Dekade werden wir, und da wird ein großes Wir draus, also nicht nur OECD-Länder, sondern eben auch andere Länder, die in der Tat Vorräte haben, zusammen finanzieren, zusammen Technologien entwickeln. Und diese Fokussierung muss da sein, ja. Aber da sind wir im Grunde genommen etwas schwach unterwegs, weil wir in der Tat jeder an sich selbst erstmal denkt. Deswegen war es schon mal sehr positiv, dass letzte Woche die USA und Europa sich zusammengetan haben, gerade bei dem Thema seltene Erden. Also ein bisschen Vernunft ist doch noch übrig geblieben.
Ein Bereich, in den China ja auch dominiert, ist Ausbau von Stromkapazitäten. 3,4 Terawatt jetzt in den nächsten 5 Jahren, 6-mal so viel wie die USA. Was hast du hier für Einblicke? Was hat man vor mit dieser Kapazität? Also einige Dinge wie KI, klar braucht Rechenleistung, Roboter. Was hast du für Einblicke und wie bewertest du das aber auch ganz nüchtern jetzt aus deiner Perspektive in der geopolitischen Lage? Muss nicht China zwangsläufig langfristig dominieren in diesen Bereichen? Also wenn sie so massiv mehr Stromkapazitäten ausbauen, das ist ja eins der größten Flaschenhalse, über den immer wieder gesprochen wird in den USA.
Also die Abhängigkeit übrigens, das sollte man noch ganz hinterher schieben, ist natürlich auch relativ stark bei Pharma-Vorprodukten, den sogenannten APIs, wo China de facto eigentlich die Grundfabrik ist für alles, was dann später als Pille bei uns ankommt, ja. Und das ist natürlich echt auch problematisch. Vor Jahren hat ja Europa noch die letzte Penicillinfabrik in Österreich gerettet, um eben dafür zu sorgen, dass es zumindest einige Grundmedizinprodukte noch in Europa herstellen. Aber das ist wirklich eine Abhängigkeit auch bei Vitamin B, bei anderen Produkten, Magnesium zum Beispiel, so, dass wir da völlig von China abhängig sind. Das kann nicht gut gehen, ja. Also was KI angeht, in der Tat weiß nun jeder, dass das wahnsinnig energieintensiv und wasserintensiv ist. Und da können die Chinesen im Grunde genommen sich dann in einigen Provinzen ganz gut hinstellen. Sie haben eben erkannt, dass die erneuerbaren Energien dafür super benutzt werden können. Und dort hat man de facto jetzt innerhalb von 4 Jahren einmal die Gesamtkapazität 1400 Gigawatt von Amerika aufgebaut. Und wie du richtig gesagt hast, hat man jetzt den Plan, 6-mal so viel wie die Amerikaner auf den Markt zu bringen. Das heißt, der Wettlauf um KI wird eigentlich gerade auch bei der Stromförderung vor sich gehen. Und da sind eben diese großen Standbatterien wahnsinnig wichtig, weil wir eben im Grunde genommen hängt von der Region ab, also im Süden von China vielleicht 3300 Stunden pro Jahr, eben Sonne, im Norden ist vielleicht mal so wie in Deutschland 1800. Aber das muss ja dann irgendwo gefördert und im Grunde genommen dann so gespeichert werden, dass es dann abrufbar ist. Ja, das ist ja bei den Renewables immer das ganz große Problem. Und da hat China eben den Vorteil, dass sie Batterieweltmeister sind, ja. Also bei denen stimmt das, die haben sicherlich auch Probleme. Es gibt wahnsinnig viel Windfarms und auch Solarparks, die nicht mehr betrieben werden, weil sie de facto das ganze Netz instabil machen. Aber sie schaffen es dennoch, das so aufzufahren, dass zum Beispiel dann eben Texas ein riesengroßes Problem hat, ja. Also in Texas seine Datendings an ein Netz anzuschließen, ist fast unmöglich. Das muss man dann alles im Grunde genommen standalone machen, sich dann Generatoren besorgen. Gas gibt es ja dort genug, und das dann für die Datenfarm hinzubringen. Aber dort hat man eben auch damit ein Problem, weil es ein Rechtswesen gibt. Ja, die Leute können Klagen einreichen und sagen, ich habe jetzt kein Wasser mehr oder ich habe jetzt keinen Strom mehr. Und das führt dann eben dazu, dass zum Beispiel im Staat Maine die Regierung verboten hat, jetzt dort diese KI-Datenfarmen hinzustellen. Das heißt also, Meta und wie sie alle heißen, müssen sich jetzt wirklich umgucken und sehen, wo sie denn jetzt im Grunde genommen ihre Datenfabriken hinstellen werden. Ja. Und da ist im Grunde genommen Elon Musk wieder gefragt, und das gucken sich die Chinesen auch genau an, der ideale Platz eigentlich für diese Datencenter ist der Weltall. Ja. Dort ist es schön kühl, hat man viel Platz, man hat unendlich viel Energie, Sonnenenergie natürlich. Und deswegen muss man jetzt genau beobachten als Europäer, wie die Amerikaner da diese Raketen dann wieder rauf und wieder zurückbekommen und dass die Chinesen das auch genauso machen. Also ich sehe, das Wettlauf für KI im Grunde genommen irgendwann mal wird er im Weltall stattfinden. Und da laufen wir Gefahr als Europäer, wenn wir das nicht fördern, nicht die Ingenieure bereitstellen, nicht die Finanzen bereitstellen, dass wir dann abgehängt wird. Also wie bei JFK, im Grunde die Zukunft liegt außerhalb dieser Erde.
Ja, absolut. Da hatte ich auch neulich mit dem Thomas Zubuchen, Ex-NASA-Wissenschaftschef, haben wir in aller Tiefe über das Thema Rechenzentren im Weltall gesprochen. Und wenn wir jetzt über China nachdenken, dann hat man oftmals so gerade im KI-Kontext dieses Bild, dass in China alle super technologieoffen sind, wohingegen man im Westen ja eher Technologie erstmal skeptisch beäugt, gerade in Deutschland. Du kennst ja die Menschen auch vor Ort. Stimmt das? Also ist das wirklich so? Welche Unterschiede siehst du hier?
Also BMW hat mir mal gesagt, ein durchschnittlicher Chinese scrollt auf seinem Mobiltelefon 3,1 Kilometer pro Tag. Ja, also das ist undenkbar. Er verbringt auch 1,6 Stunden pro Tag in einem nicht sich bewegenden Auto, weil es einfach cool ist. Ja, man lädt ja nicht unbedingt nach Hause ein. Ich bin in 35 Jahren zweimal eingeladen worden von meiner Haushaltshilfe und von meinem Fahrer und meinem Lehrer. Aber im Grunde genommen haben die Chinesen einfach diese Neugier, fast kindische Neugier für Technik, ja, was begeisternswert ist, ja. Und das führt dann eben dazu, dass sie da fast eine unendliche Dichte haben an Dings. Also ich gebe mal zwei Beispiele. China altert schnell. China hat ein Kostenproblem. Die Leute können sich Versicherungen nicht leisten. Versicherungen können sich nicht diese unendlichen 1,4 Milliarden versichern. Deswegen ist man jetzt gerade dabei, diese kleinen Cubes zu bauen. Ja, das ist wie so ein, wenn du ein Passfoto machst für deinen Pass, früher zumindest, gingst du in so einen kleinen Kubikel rein und dann hat man dann ein Passfoto gemacht. Heute ist man in China so weit, dass man sagen kann, ich gehe da rein, da wird mein Urin getestet, da wird mein Blut getestet, alles von Robotern, ja, oder roboterähnlichen Anlagen. Und dann Blutdruck sowieso und so weiter und so weiter. Das heißt also, in diesem Kubikel drin ist im Grunde eine Totaluntersuchung. Ja? Und dann wird es spannend. Dann wird das gemessen an 350 Millionen Datenpunkten, die eben von allen Patienten, die man irgendwann mal erfasst hat, wird das gegengespiegelt. Ja? Ist ja undenkbar mit unseren Privatgesetzen, dass wir so eine Datensumme hinbekommen. Und in China geht das, ja. Und anscheinend ist KI so gut, dass die Diagnoserichtigkeit bei 98% liegt. Ja, also weiter als beim Arzt. Dann sitzt also der da in den Kubikel, dann hat er die Untersuchung hinter sich, er bekommt von KI gesagt, was mit ihm verkehrt ist. Und dann guckt dann ein Mensch nochmal drüber und muss die letzte Unterschrift machen, bevor er sich jetzt bei der Pharmazie seine Medizin abholen kann. Ja, man muss sich das mal vorstellen, was für ein Zeitgewinn das ist. Da werden also jetzt nicht riesige Wartehallen bei den Ärzten sein, sondern man geht da rein, lässt sich testen, kommt wieder raus. Ja, wenn das jetzt zum Beispiel bei Daimler oder bei BASF oder wo auch immer viele Leute arbeiten, jetzt sagen wir mal bei der Kantine 30 von diesen Dingern stehen, ja, dann braucht man jetzt nicht warten, bis sie zum Arzt gehen, da ewig rumsitzen und wieder zurückkommen. Also im Grunde eine Kostensenkung und gleichzeitig auch eine Zeitgewinn. Das zweite Beispiel, das ich jetzt gehört habe in Peking, ist, dass man dort ein Test-Altersheim aufgebaut hat, wo alles mit Computern und mit Robotern gemacht wird. Ja? Und da gibt es dann noch ein paar Ärzte und ein paar Nurses, die auch die Roboter trainieren sollen. Der Grund dessen ist, weil man weiß, man hat nicht mehr genug Ärzte und Krankenschwestern irgendwann mal. Und die Leute veraltern eben wahnsinnig schnell. Bis dahin muss man die Roboter trainiert haben, dass die Betten wechseln können, die Leute wechseln können, Wäsche und weiter und so weiter. Essen machen. Und das andere Argument, das die haben, ist, unsere Krankenschwestern und Ärzte in China sollten mehr Empathiezeit haben. Jetzt weniger in Routinearbeit verfallen, sondern sollten tatsächlich den Robotern die Drecksarbeit überlassen sozusagen und sich selbst besser um die Leute menschlich kümmern. Ein ganz toller Gedanke, ja. Und deswegen, wie üblich in China, ein Versuch, das läuft anscheinend wahnsinnig viel falsch in diesem Altersheim, ja. Das ist fast ein Slapstick. Aber ich bin mir sicher, irgendwann kriegen sie es hin und dann in China kann man das dann sogenannt dann sofort ausrollen, im großen Maßstab, ja. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass in 4-5 Jahren unter Umständen wir chinesische Roboter haben, die sich bei unseren Altersheimen dann zu Hause fühlen.
Ja, das ist ja auch nochmal super wichtig zu betonen, weil oftmals heißt es dann ja schnell plump, ja, das ist ja aber unempathisch oder ich würde nicht in ein Altersheim wollen, in dem alles von Robotern betrieben wird, aber die Alternative ist schlicht, dass es gar keine Menschen mehr gibt, die da helfen. Ne? Also das ist ja dieser Schnellalter in Gesellschaft eigentlich der einzige Ausweg, den man hat.
Also diese Zukunftsorientiertheit, diese Neugier kommt eben da so zusammen, dass man sagen muss, also wir sind da noch zu zurückhaltend und zu vorsichtig. Ja, in China probiert man es dann einfach mal.
Es fängt natürlich in der Bildung an und du hast eine ganz spannende Anekdote gebracht und zwar hast du deine drei Söhne aus der deutschen Schule in Peking abgezogen und sagst, Deutschlands zunehmende Wirtschaftsschwäche fängt in der Grundschule an. Was macht China hier oder auch die USA? Was machen diese Länder besser?
Ja, das hat mein alter Patron, Chef und Freund Jürgen Hambricht mal gesagt, als er pensioniert wurde als BASF-CEO, hat er gesagt, das machen wir hier Chemie, kleine Kids, die dann im Grunde genommen für Experimente gut sind. BASF hat ja auch dieses vorzügliche Kinderlabor aufgebaut, damit man bei den Kindern wieder Freude an Wissenschaft entwickelt, ja. Und wo soll man damit anfangen? Nicht, wenn man Abitur macht, sondern im Grunde in der Grundschule, ja. Und das fand ich genial. Im Grunde genommen, dass die Leute dann sagen, ich will das jetzt unbedingt machen. Ja, ich weiß noch, wie wir das in Peking aufgezogen hatten. Da waren dann, glaube ich, 100.000 chinesische Kinder durchtrainiert worden in verschiedenen Städten über verschiedene Jahre. Und dann durften die alle solche kleinen Papiere an diesen Baum hängen, der da hingestellt worden ist. Das hieß dann Chemistry, auch ganz clever. Ja, und das ist natürlich so, dass die auch merken, dass sie im Ingenieurwesen eher Jobs bekommen als, sagen wir mal, Marketing, als beim Verkauf und so weiter. Deswegen haben wir momentan die Situation in Peking seit letztem Jahr, dass wahnsinnig viel diese Institute, die Finanzen unterrichten und Marketing zumachen und die anderen, die Ingenieurlehren im Grunde überlaufen sind. Ja, also die Leute erkennen, es geht nicht anders weiter, als meine Zukunft ist so auszurichten, dass ich mich bei KI stark mache, bei Feinmechanik und so weiter und so weiter. Und da müssen wir hinkommen. Ja, wir müssen wieder eine Vorliebe für digital haben. Da haben wir in Deutschland anscheinend noch einen ganz vernünftigen Minister bekommen. Also von daher, da muss man aber wirklich schnell handeln. Und vielleicht deswegen das auch erlauben, dass man die Chinesen nach Deutschland einlädt, um bei uns digital zu unterrichten und uns auch ein bisschen beizubringen, eben dort ein bisschen offener zu sein. Ja, da sehe ich eine Silo-Bildung, die im Grunde genommen schlecht ist, nämlich dass die Firmen im Grunde genommen China nur Chinesen einstellen und damit den deutschen Nachwuchsmanagern praktisch die Möglichkeit nehmen, sich jetzt dort zu Hause zu fühlen, zu lernen und dann im Grunde zu merken, ach guck mal, dieses chinesische Speed, diese Geschwindigkeit kann man replizieren und woanders dann machen. Also wir müssen uns mit China noch eher enger befassen, um eben am Ball zu bleiben und eben auch dort zu lernen.
Ja, das wäre jetzt auch nochmal meine Frage gewesen, weil wir eben sehr viele Unternehmer, die zuschauen haben und Leute, die vorankommen möchten. Und die Politik ist ja immer das eine. Aber was sollte jeder deutsche Unternehmer von China lernen? Was sind die wichtigsten Learnings, die du mitgenommen hast? Was übersehen vielleicht die meisten? Was sollten die Menschen jetzt lernen von China, um nicht den Anschluss zu verlieren?
Also was man in China lernt, ist einfach dieser Kundenbezug, diese unglaubliche Nähe zum Kunden, um nur der Konkurrenz keinen Platz zu lassen. Aber auch, man ist ja dort, wie gesagt, auch finanziell nicht so aufgestellt, dass man jetzt Grundlagenforschung macht, sondern man überlebt einfach dadurch, dass man Entwicklung ganz schnell macht. Ja, was ist denn da der Markt? Wie entwickelt er sich weiter? Welches Feature brauche ich jetzt? Zum Beispiel BYD. Ja? Die haben erkannt, dass die Leute gerne jetzt auf dem Parkplatz zu viert sich einen Film angucken oder ein Bier trinken oder weiß ich was. Und das neueste Auto hat eine Drohne auf dem Dach. Ja? Und falls einem jetzt das Bier ausgeht, kann man mit der Drohne kurz rüberfliegen, sich das Bier nachholen lassen und braucht das Auto nicht verlassen. Das weiß ich nicht, ob das in Paderborn und Oldenburg unbedingt verkäuflich ist. Ja? Die Chinesen fahren ja auch nicht von A nach B. Sie unterhalten sich ja von A nach B, deswegen das autonome Fahren wird ja dort schon ganz anders vorangetrieben als bei uns, ja. Also da bin ich immer noch alte Schule, ich fahre furchtbar gerne, ich will jetzt nicht unbedingt einer, der sich da jetzt selbst fahren lässt, ja. Aber das ist einfach so, dass die dort de facto risikobereiter sind. Und dann eben diese Geschwindigkeit, also Technikverliebtheit, Geschwindigkeit, der Markt, der im Grunde durch die Enge an Konkurrenz dafür sorgt, dass sie alle unglaublich schnell sein müssen und eben gucken, ob man vielleicht nicht doch irgend noch was aus dem Produkt rauszwicken muss, um damit sich von der Konkurrenz zu unterscheiden. Chinesen sind Weltmeister im Grunde genommen im Tendenzen erkennen.
Ja. Ja, höchst interessante Einblicke. Da können die Zuschauer jetzt gerne auch mal in die Kommentare schreiben. Wir haben ja wirklich viele Themen heute angeschnitten. Was interessiert euch noch im Kontext China? Ich bin mir sicher, dass wir in Zukunft nochmal sprechen können und einige dieser Punkte vertiefen können. Und jetzt nochmal eine abschließende Frage, übergeordnete Perspektive, da China genau darin ja auch gut ist. Also immer diese 15 Jahrespläne zu schmieden unter anderem und eben auch sehr langfristig zu denken. Was sind die übergeordneten Ziele? Also es gibt natürlich offensichtlichere Ziele wie AI fördern, Roboter fördern und so weiter. Womit muss man aus deiner Sicht aus China noch rechnen? Was wird vielleicht gerade noch unterschätzt? Was hat man dort im Fokus, was wir hier im Westen vielleicht noch nicht so wahrnehmen? Was sind deine Prognosen?
Also China im Grunde genommen ist in einer Phase, in der es für das Land schwieriger sein wird, jetzt die Bevölkerung zu motivieren. Die sind durch Covid, durch den Einbruch des Immobilienmarktes auch relativ frustriert. Das zeigt sich an den Fertility Rates. Ja, wie gesagt, Frauen sind fast in der Verweigerungshaltung. Das sollte man genau beachten. Deutschland hat, glaube ich, eine Nachwuchsrate von 1,3. Man braucht 2,1, um die Bevölkerung stabil zu halten. Und China ist bei 1. Ja? Südkorea ist weltweit, glaube ich, am tiefsten bei 0,68. Aber Shanghai ist bei 0,59. Heilongjiang, die Provinz ganz im Norden, an Russland grenzen, ist bei 0,58. Und der absolute Weltmeister im Nicht-Kinderkriegen ist Macau mit 0,47. Ja? Also im Grunde genommen ist nicht nur Veraltung ein Schrumpfen, sondern auch so eine Verweigerungshaltung da. Ja? Weil die Leute sagen, Kinder ziehen ist teuer. Ich weiß auch nicht, wie die Zukunft ist. ich will keine Kinder haben. Ja, und da kommt eben noch die andere Problematik ins Spiel. In China ist die demoskopische Ungleichgewicht. Ja, wir haben 111 Männer auf 100 Frauen. Ja, und deswegen ist im Grunde genommen das Land steht, hat einen Ingenieurerfolg und hat im Grunde genommen steht es momentan glänzend in dem Segment da. Aber ein Großteil des anderen Landes ist eben wirklich momentan riesengroße Probleme auf sich zukommen. Werden Sie das politisch hinbekommen? Ja, also Ziel Nummer eins für die Führungsspitze ist Stabilität und die Partei in der Macht halten. Das ist absolut das Wichtigste. Sie wird alles untergeordnet. Und Sie wissen natürlich auch, dass das geschichtlich gesehen schwierig ist. Ja, die KPDSU, die Sowjetunion, waren im Grunde die bolschewiken Kommunisten, waren von 1917 bis 1991 an der Macht, also coole 74 Jahre. Währenddessen die Kommunistische Partei Chinas jetzt gerade mal, glaube ich, bei etwas über 80 liegt. Ja. Und die sehen natürlich auch die Schwerkräfte. Eine Partei, die so lange an der Macht ist, wie kann die sich verjüngern und beihalten? Also ich sehe im Grunde genommen, die große Herausforderung Chinas ist nicht nur der gesellschaftliche Umbau, sondern auch im Grunde genommen, wie kann man es zulassen, Reformen zu machen, eigene Ideen zu haben, wenn im Grunde die Spitzkräfte, Führungskräfte alle in der Politbüro über 70 sind irgendwann mal. Und da muss man drauf achten, wie sie diesen Wandel hinbekommen, denn reformfähig sind sie nicht unbedingt.
Dazu noch mal eine letzte Folgefrage, weil das wird ja oftmals in Deutschland auch kritisiert, sicherlich auch berechtigterweise, den Menschen geht es zu gut und deswegen fehlt eben auch etwas diese Geschwindigkeit und dieser Mut, bei Technologie voranzuschreiten und so weiter. Und jetzt hast du gerade gesagt, auch in China ist jetzt so langsam die Luft raus bei den Menschen und die Urbanisierung hat großteils stattgefunden an vielen Stellen. Siehst du hier schon ähnliche Tendenzen? Also, weil das ist jetzt, glaube ich, noch gar nicht bei den meisten so im Bewusstsein. Also, das ist in China jetzt vielleicht auch
ein bisschen. Also, es findet ein die Leute aus dem Norden verlassen Heilongjiang, Jilin, Liaoning und andere Provinzen und gehen de facto in den Süden. Ja, also Guangdong ist natürlich absolut Rock'n'Roll, ja, Shenzhen im Besonderen. Aber das ist natürlich auch so etwas, dieses Umpflanzen von Leuten hinterlässt natürlich auch Dörfer und Gebiete, die da fast entsiedelt sind. Das hört sich komisch an in China, aber ist eben so, ja. Und deswegen, zum Beispiel in einigen ländlichen Bereichen hat man 25-30% aller Kindergärten zugemacht, aber auch die Kinderabteilungen in den Krankenhäusern sind de facto verwaist, ja. Und deswegen, also man sollte China nicht extrapolieren, die haben im Grunde genommen ein ganz großes soziales Problem dort, ja. Und da muss man sehen, wie die damit umgehen. Wie gesagt, Roboter sind nur teilweise eine Lösung, aber es ist eben auch so, dass da wirklich ein riesengroßes Feld sich auftut, das wir so eigentlich noch nicht wahrgenommen haben. Und das aber tatsächlich für uns weltweit einen riesengroßen Einfluss haben wird, ja. Wie wird die Welt aussehen, wenn China im Jahr 2060 eine Milliarde hat und Indien 1,8 Milliarden Leute, ja? Wenn Nigeria 500 Millionen Leute hat. Also im Grunde genommen, Afrika wächst in Bevölkerung, ist unser Underbelly sozusagen, und China geht also relativ drastisch runter. Das wird geopolitisch ganz andere Strukturen hervorrufen, als wir das momentan erkennen können. Deswegen also, ich warne vor Extrapolationen, was China angeht.
Das beflügelt ja alles auch nochmal diesen Fortschritt im KI- und Robotikbereich letztendlich. Und ja, also wirklich höchst interessante Einblicke, Jörg. Vielen Dank. Und wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare, welche Fragen ihr noch habt. Super gern. Bis zum nächsten Mal, Jörg.
Okay, vielen Dank und alles Gute. Ciao.